alles ein bisschen zur Seite, damit ich Platz habe für mein Skript. Ja, das geht so. Soll ich mich in die Mitte stellen, beide Mikrofone benutzen, oder? Ich bleibe einfach hier. Ich hoffe, ich bin überall gut zu verstehen und zu hören. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute zum ersten Mal hier bin. Also nicht zum ersten Mal in der Gemeinde, auch nicht zum ersten Mal zum Gottesdienst, aber zum ersten Mal als Pastor, als Prediger, als Jugendpastor und heute zu euch sprechen darf. Ich freue mich, euch alle etwas näher kennenzulernen. Dazu werden wir noch viele Gelegenheiten haben. Bevor ich dann mit meiner Predigt beginne, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich wurde schon etwas vorgestellt. Die Jugendlichen kennen mich fast alle schon relativ gut. Wir haben uns schon bei ein paar Gelegenheiten getroffen und näher kennengelernt. Mein Name ist auch schon ein paar Mal gefallen. Jewgeni. Glücklicherweise auch richtig ausgesprochen. Der Name verleitet dazu, ihn auch falsch auszusprechen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr meinen Namen dann falsch aussprecht. Macht mir das nichts aus, bin dran gewöhnt. Ihr werdet noch einen zweiten Namen hören. Diejenigen, die von euch Russisch können, kennen auch den Namen Zhenya. Oder auch die Jugendlichen kennen mich unter diesem Namen. Fühlt euch frei, auch mich unter diesem Namen zu nennen. Ja, was soll ich von mir sagen? Ich bin 32 Jahre alt, bin in Russland, in meiner Heimatstadt Rostov am Don, im Nordkaukasus geboren, als Zweitjüngster in unserer Familie. Mein älterer Bruder ist 2,5 Jahre älter als ich, ein bisschen anders von seinem Charaktertyp her. Er war als Kind eher etwas ruhiger, etwas besonnener. Und als ich dann zur Welt kam, haben meine Eltern gleich aufgeschrien, oje, was kommt hier jetzt? Und ich habe ihnen dann wahrscheinlich die Laune komplett verdorben für das dritte Kind, weil sie mit mir genug zu tun hatten. Also ich war als Kind sehr, sehr lebendig, sehr hyperaktiv auch zum Teil. Das hat sich dann, als ich Teenager wurde, ein bisschen gewandelt, dann bin ich etwas ruhiger geworden. Heute versuche ich so die Balance zu finden. Bin dort klar zur Schule gegangen und als ich dann etwa 14, 15 Jahre alt war, hat sich meine Familie, meine Eltern haben sich entschieden, nach Deutschland auszuwandern, weil das war der große Traum von meinen Großeltern, von meiner Mutterseite, die ja Deutsche sind und die haben immer davon geträumt, ja, wir wollen irgendwann mal nach Deutschland auswandern. Mich hat das überhaupt nicht interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch in der Schule nicht Deutsch als Fremdsprache genommen, sondern Französisch. Und später haben meine Eltern gesagt, ja, wir stellen mal den Antrag und gucken, was dann auf uns zukommt. Normalerweise muss man ein paar Jahre warten, bis man dann eine Einladung oder eine Absage bekommt. Bei uns ging das relativ schnell, so dass wir im Frühling oder im Sommer 96 dann die Einladung bekommen haben, nach Deutschland auszuwandern. Ich war gerade in der 10. Klasse in Russland. Vergleichbar mit der 11. Klasse in Deutschland. Und für mich kam das überhaupt nicht in Frage. Also ich war ein bisschen baff, dass wir jetzt auf einmal nach Deutschland umziehen. Da war so gemischtes Gefühl dabei. Einerseits Freude, auch Vorfreude. Von Deutschland sagte man, das ist ja das Schlaraffenland schlechthin. Da hat man alles, was man sich fürs Leben wünscht. Andererseits hatte ich dort so viele Freunde gehabt, dass ich das eigentlich für mich nicht wollte. Aber dann sind wir im Dezember, am 11. Dezember sind wir gestartet. Ich bin noch bis zum letzten Tag zur Schule gegangen und habe mich von meiner Klasse verabschiedet. Ein paar Mitschüler sind noch zum Bahnhof mitgefahren. Am Bahnhof, also an unserem Zug, Bahnsteig heißt es, ne? Glaube ich, genau, standen irgendwie 50 Leute, die uns verabschiedet haben. Wir waren, ich glaube, 14 Leute insgesamt, die gefahren sind. Also meine Familie, die Familie von meiner Tante, meine Großeltern und dann noch eine andere Familie, die mit uns verwandt ist. Also wir haben einen halben Waggon eingenommen. Genau, der Schaffner sagte dann auch zu unseren Freunden, ja, macht euch keine Gedanken, in ein paar Jahren kommen sie wieder zurück. Sie werden sich dort nicht einleben können, wie auch immer. Aber wir sind hier geblieben, was ich auch nicht bereue, und ich bin froh über jeden Tag, über jedes Jahr, das ich hier in Deutschland verbracht habe. Hier habe ich mein Abitur gemacht in Berlin, also genau, wir sind nach Berlin gekommen, habe dort Abitur gemacht, und nach dem Abitur bin ich dann gleich nach Friedenau gegangen und habe in Friedenau mein Theologiestudium gemacht, was ja auch bei mir schon seit ich 15 bin, seit wir als Familie in die Adventgemeinde gekommen sind, war das im Hinterkopf bei mir irgendwo ein Traum, Pastor zu werden. Und ich glaube, mit 15 Jahren habe ich meine kleine Predigt gesagt vor einer Gemeinde mit 350 Gemeindegliedern. Und damals sagten mir schon Leute, ja, würdest du nicht gerne irgendwann mal nach Saoksky gehen? Saoksky ist die theologische Hochschule oder das Seminar in Russland. Und da habe ich gesagt, ja, mal gucken, vielleicht. Und dann sind wir unerwartet relativ für mich nach Deutschland umgezogen. Und hier hat sich dann der Traum verwirklicht. Obwohl ich auch überlegt habe, alles andere zu werden, nur nicht Pastor. Aber irgendwann habe ich dann doch den Entschluss gefasst. Und im Theologiestudium hatte ich dann auch meine Phasen, auch Zweifelsphasen, wo ich mir gesagt habe, alles andere, aber kein Pastor, das will ich nicht werden. Ich habe es mir anders überlegt, wollte dann auch den Studiengang wechseln, habe mir gedacht, ja, kann mir vorstellen, dass ich Friedenau verlasse oder wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann gar nicht als Praktikant anfange. Aber es gab genug Leute an meiner Seite, die gesagt haben, komm, mach das, wir unterstützen das, wir motivieren dich dazu. Und mach doch wenigstens ein Jahr lang Praktikum, und wenn du mit dem Praktikum durch bist, dann kannst du ja sehen, dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du Prediger werden willst oder nicht. Das Praktikumsjahr war ja noch nicht verpflichtend. Und so kam das, dass ich nach Lübeck kam, habe von Hansa die Einladung bekommen, nach Lübeck zu kommen. Das habe ich dann auch gerne eingenommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, innerhalb von ein paar Monaten hat sich der Wunsch, Pastor zu werden bzw. Pastor zu bleiben, so stark in mir verfestigt, dass ich nie wieder daran gezweifelt habe, ob ich Prediger werden oder bleiben will oder nicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen hatte ich einen sehr guten Mentor, der mich auch motiviert hat und unterstützt hat, den Gerhard Mann. Und das war eine richtig tolle Zeit. Durch ihn habe ich sehr viel gelernt, und was den Predigerberuf angeht. Zum Zweiten hat es auch damit zu tun, dass ich in Lübeck die beste Jugendgruppe, die ich je kannte, angetroffen habe, die mich total nett aufgenommen hat, wo wir relativ schnell Freunde geworden sind. Und ich habe gemerkt, dass ich in der Jugendarbeit aufgehe, dass es mir total viel Spaß macht. Und so hatten wir eine wirklich schöne Zeit dort. Ja, das alles hat dazu geführt, dass ich heute Pastor bin und es auch gerne bin. Nach dem Praktikumsjahr wurde ich dann nach Mölln versetzt, habe die Gemeinden Ratzeburg und Mölln übernommen. Und dazu habe ich die Jugendarbeit im Großbezirk Schleswig-Holstein-Ost, Mecklenburg, geleitet, mit dem Schwerpunkt in Lübeck, aber dazu gehörten auch Bezirke Schwerin und Wismar. Ja, und dann kam es dazu, dass ich nach Bamberg versetzt wurde, also in den Bezirk Bamberg, ab Mai, und jetzt bin ich hier. Ich bin für die Gemeinde Altona zuständig und für die Jugendarbeit in Bezirk Bamberg. Dazu gehören vier Gemeinden, wie ihr sicherlich alle wisst: Altona, Bamberg, Internationale Gemeinde und Bergedorf. Und ich muss auch sagen, dass ich mich riesig auf die Arbeit freue, auf die Zusammenarbeit mit euch, leitenden Persönlichkeiten, Geschwistern, aber auch auf die Zusammenarbeit und auf viel Spaß, Freude mit Jugendlichen. Und ich denke, dass wir noch richtig tolle Zeiten miteinander erleben werden. Vielleicht soweit. Ihr dürft mich nachher dann natürlich nach der Predigt anhauen oder mich ansprechen, und wenn ihr noch mehr über mich wissen wollt, fragt mich ruhig. Ich glaube, am Donnerstag oder Freitag ist die diesjährige Teenager-Freizeit gestartet. Geplant war, dass ich diese Teenager-Freizeit leite. Leider ist es nicht dazu gekommen, weil ich längere Zeit krankgeschrieben war und keine Möglichkeit hatte, die Freizeit vorzubereiten. So ist Benny für mich eingesprungen. Benny wird dieses Jahr gleich zwei Freizeiten leiten. Eine Teenager-Freizeit und anschließend dann gleich eine Jugendfreizeit. Im letzten Jahr habe ich aber eine Jugendfreizeit in Südfrankreich geleitet. Und während der ersten Woche auf dieser Freizeit haben wir uns mit Teenagern das Leben von Dietrich Bonhoeffer in unseren Bibelarbeiten angeschaut. Das Leben von Dietrich Bonhoeffer wirft sehr viele Fragen auf. Einer von diesen Fragen möchte ich heute mit euch gemeinsam auf den Grund gehen. Nämlich, woher nahm Dietrich Bonhoeffer die Kraft, das Richtige zu tun, auch dann, wenn es ihn das Leben kostete? Woher nahm Dietrich Bonhoeffer die Kraft, das Richtige zu tun, auch wenn es ihm das Leben kostete? Als Dietrich Bonhoeffer im Juni 1939 kurz vor Kriegsbeginn in den USA eine Vortragsreihe gehalten hat, schien sein Leben in Sicherheit zu sein. Nicht vielen Intellektuellen gelang die Ausreise aus dem Nazi-Deutschland in die Vereinigten Staaten. Jedoch brach Dietrich Bonhoeffer seine Reise zur großen Enttäuschung seiner Freunde ab und kehrte zurück nach Deutschland, um zusammen mit seinen Landsleuten an der Widerstandsbewegung gegen Hitler teilzunehmen. Dem Erfolg und dem Ruhm im sicheren Amerika den Rücken zugekehrt, hatte sich für einen Leidensweg im Heimatland entschieden. Seine Entscheidung, zurück nach Deutschland zu kehren, hat er nie bereut, obwohl er um die Konsequenzen und um die Folgen seiner Entscheidung ganz genau Bescheid wusste. Bonhoeffer war als Pastor und Theologe, aber vor allen Dingen als Mensch und Christ eine einzigartige und bemerkenswerte Gestalt. Ihm persönlich lag es sehr viel daran, seinen Glauben mit seinem Handeln in Übereinstimmung zu bringen. In seinem Werk, dem bekanntesten seiner Werke Nachfolge, macht er deutlich, dass es bei Jesus Christus keine halben Sachen gibt. Lebendige Nachfolge beinhaltet seiner Meinung nach Wertetreue um jeden Preis. Sein Ziel zurück in Deutschland war es, Hitler zu stürzen, um möglichst vielen Menschen zu helfen und ihnen das Leben zu retten. Bonhoeffer war ein Mann von großen Überzeugungen und Werten. Er hat für sich den inneren Frieden in Jesus gefunden und selbst im Angesicht des Todes war er nicht bereit, von seinen Überzeugungen und Werten abzuweichen. Einen Monat vor Kriegsbeginn kehrte er nach Deutschland zurück, um gemäß seiner Überzeugungen zu leben, und einen Monat vor Kriegsende wurde er aufgrund eben dieser seiner Überzeugungen hingerichtet. Er war ein Mann mit Vorbildfunktion bis zum letzten Atemzug. Die Geschichte Dietrich Bonhoeffers ist für uns alle ein Aufruf. Unser Leben selbst zu bestimmen und unseren Werten allzeit treu zu bleiben. Fasziniert von seiner Lebensgeschichte habe ich meine Predigt mit "Unser Charakter macht den Unterschied" betitelt. Dieser Predigt habe ich eine bestimmte These zugrunde gelegt, nämlich das Richtige zu tun, auch wenn es etwas kostet, das ist das Prinzip einer Führungspersönlichkeit, die es wert ist, dass man ihr folgt. Der Satz ist ein bisschen lang, ich wiederhole diesen Satz noch einmal. Das Richtige zu tun, auch wenn es etwas kostet, das ist das Prinzip einer Führungspersönlichkeit, die es wert ist, dass man ihr folgt. Dieses Thema richtet sich an zwei Gruppen von Menschen. Einerseits will ich die Leiter natürlich unter euch ansprechen, also diejenigen, die privat oder auch hier in der Gemeinde eine leitende Aufgabe in der Gemeinde übernommen haben. Und andererseits rede ich zu all denen, die sich nach dem Wort Gottes ausrichten oder ausrichten möchten und ihr Leben einer Werteskala unterziehen wollen. Mit anderen Worten möchte ich euch alle ansprechen, denen ihr eigener Charakter nicht egal ist. Und die daran interessiert sind, ihre Charakterstärken auch weiterhin auszubauen. Und da so gut wie jeder von euch sich irgendeiner Gruppe anschließen würde, ist diese Predigt für euch alle. Was bedeutet denn das Wort Charakter? Wie wird dieser wichtige Begriff definiert? Folgende Definition habe ich in einem Buch zum Charakter gelesen, die mich persönlich beeindruckt hat. Diese Definition lautet: Charakter ist der Wille, das Richtige zu tun, selbst wenn es schwerfällt. Charakter ist der Wille, das Richtige zu tun, selbst wenn es schwerfällt. Sicherlich ist es keine allumfassende Definition des Begriffs. Zum Charakter gehört wesentlich mehr als nur das. Aber diese Definition macht deutlich, worauf es beim Charakter eigentlich ankommt. Nämlich um die Unterscheidung zwischen richtig und falsch einerseits und andererseits die Kraft, das Richtige vor allen Dingen in schwierigen Situationen zu tun. Zum Charakter gehört das Richtige zu tun. Warum eigentlich? Weil es das Richtige ist. Eigentlich braucht man keinen weiteren Grund, um das Richtige zu tun. Wahrscheinlich stellt sich bei einigen von euch die Frage, die uns ja im Alltag öfter begegnet: Aber was ist eigentlich richtig und was falsch? Wer bestimmt und urteilt darüber? Ich meine, Predigt möchte ich gerne darauf verzichten, eine Abhandlung oder eine Diskussion darüber zu führen, was richtig und was falsch ist. Ich möchte zwei Dinge voraussetzen. Einmal, die Bibel als Wort Gottes beinhaltet die Information, was richtig und was falsch ist. Sie ist zu Recht die Richtschnur unserer Handlungen. Nach ihr werden wir geurteilt. Zum Zweiten setze ich voraus, dass jeder Mensch sich mit dieser Frage beschäftigt haben sollte und im Inneren eigentlich wissen dürfte, was richtig und was falsch ist. Die Fähigkeit, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden, nennen wir Menschen oft das Gewissen. Wenn die Bibel und das Gewissen bei einem Menschen in Übereinstimmung gebracht sind, in Einklang gebracht sind, wird der Mensch oft eine richtige Entscheidung treffen. Das Gewissen ist diese leise innere Stimme, die uns ins Ohr flüstert, das ist nicht richtig, wenn wir im Begriff sind, das Falsche zu tun. Ich möchte in der Predigt auch darauf verzichten, zu beschreiben, wie wir uns in den grauen Zonen verhalten sollten. Also weiße Zonen sind Zonen, wo wir ganz klar wissen, was richtig und was falsch ist. Was richtig ist, schwarze Zonen sind Zonen, wo wir ganz klar wissen, was falsch ist. Und graue Zonen sind die Zonen, wo es ein bisschen unklar ist. Oder jeder definiert das für sich selber anders. Da ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ist es zum Beispiel richtig, jemanden zu beschirmen oder jemanden zu decken, indem ich die Wahrheit verschweige? Oder ist es falsch, eigene Familienmitglieder zu schützen, dafür aber das Leben anderer Menschen aufs Spiel zu setzen? In der Theologie und der Verhaltensethik bezeichnet man dieses Dilemma als Situationsethik. Wie gesagt, dieses Thema möchte ich hier nicht durchführen, weil es den Rahmen sprengen würde. Also kommen wir zurück zum Charakter und den Werten, aus denen dieser Charakter besteht. Ich möchte euch eine Hilfestellung in schwierigen Lebenssituationen an die Hand geben. Sie kommt von einem leitenden Pastor einer Megagemeinde aus den Vereinigten Staaten. Er heißt Andy Stanley. Er sagt: Wenn Sie das Richtige tun wollen, müssen Sie festlegen, was das Richtige ist, bevor Sie in eine Konfliktlage geraten, in der es schwer wird, das Richtige zu tun. Noch einmal, zum besseren Verständnis: Wenn Sie das Richtige tun wollen, müssen Sie festlegen, was das Richtige ist, bevor Sie in eine Konfliktlage geraten, in der es schwer wird, das Richtige zu tun. Ein gehaltvoller Satz, wie ich finde. Sich schon im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, was im Hinblick auf richtig oder falsch nicht zur Debatte, nicht zur Diskussion steht. Diese Eigenschaft ist für Leiter besonders wichtig, für leitende Persönlichkeiten, aber auch für uns alle besonders wichtig. Sich zu fragen, wie reagiere ich, wenn eine bestimmte Situation in meinem Leben eintrifft, kann uns in Zukunft sehr viel Leid ersparen. Es bedarf heute Christen, die einen absoluten Standard von richtig und falsch anerkennen. Ein Standard, der unabhängig von unseren Gefühlen, Erfahrungen oder Wünschen existiert. Ich weiß wohl, wie schwer das in unserer Gesellschaft, die durch Gleichgültigkeit, Pluralismus definiert und geprägt wird, wie schwer es ist, sich an so einen absoluten Standard zu halten und auszurichten. Es ist eine Messlatte, die an alle unseren Entscheidungen angelegt wird. Eine Werteskala, die unumstößlich ist und sich auf die Bibel als das Wort Gottes stützt. Ein Wertekodex, der aus absoluten Werten besteht. Um so einen Wertekodex für das eigene Leben festzulegen, hat Gott uns die zwei schon oben erwähnten Eigenschaften gegeben, nämlich das Wort Gottes und das Gewissen. Thomas Mann, der euch wahrscheinlich allen bekannt ist, der deutsche Schriftsteller, der in Lübeck aufgewachsen ist, hat es einmal auf den Punkt gebracht. Er sagte, der Glaube an absolute Werte, illusionär wie er immer sei, scheint mir eine Lebensbedingung. Der Glaube an absolute Werte, illusionär wie er immer sei, scheint mir eine Lebensbedingung. Wenn wir aufhören, daran zu glauben, begeben wir uns auf eine sehr dünne Eisschicht, die irgendwann einbrechen wird. Vor allem der jungen Generation muss es bewusst werden, dass die Charakterbildung kein Selbstläufer ist, sondern bewusste Anstrengung bedeutet. Nur wie sollen sie das begreifen, wenn es ihnen oft an Vorbildern aus ihrer Elterngeneration fällt? Wenn wir unseren Charakter vernachlässigen, werden wir in kniffligen Lebenssituationen, in unseren Überzeugungen wühlen, aber kaum etwas Tragfähiges finden, was uns Kraft und Stütze sein kann und geben kann. Dann wird es schon zu spät sein, am eigenen Charakter etwas zu verändern. Geschichten von Helden faszinieren alle Menschen zugleich. Weil die Helden sich durch ihre besonderen Taten von der Masse abheben und sich dadurch hervortun. Nicht umsonst ist Der Gladiator mit Russell Crowe mein Lieblingsspielfilm. Ich möchte mit euch gemeinsam eine Heldensgeschichte in der Bibel anschauen. Die Geschichte von Schadrach, Meshach und Abednego, das anschaulichste Beispiel meiner Meinung nach für das Prinzip, das ich am Anfang der Predigt in der These formuliert habe. Ich wiederhole dieses Prinzip noch einmal. Das Richtige zu tun, auch wenn es etwas kostet, das ist das Prinzip einer Führungspersönlichkeit, die es wert ist, dass man ihr folgt. Diese drei jungen jüdischen Männer hätten allen Grund gehabt, aber wirklich allen Grund gehabt, ihre Überzeugungen übers Bord zu werfen, aufs Spiel zu setzen und das Falsche in Anführungsstrichen zu tun. Und niemand, aber wirklich niemand hätte es ihnen für übel genommen, denn sie hatten ja keine Option. Sie hatten gar keine andere Wahl. Oder etwa doch? Lasst uns eine Reise in unseren Gedanken zurück in die Vergangenheit machen. Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus. Wir sehen die Stadt Jerusalem, wie sie aber von mächtigen Nebukadnezar und seinem Heer belagert wird. Wenn Jerusalem fällt, wird der Tempel ausgeraubt, die Menschen werden umgebracht und vor allen Dingen wird ein Großteil von ihnen nach Babylon deportiert. Vier Freunde, Schadrach, Meshach und Abednego, aber auch Daniel, ob sie damals schon Freunde waren, das bleibt dahingestellt, das weiß man nicht, aber sie waren auch unter den Deportierten. die Erkenntnis der Babylonier war, diese jungen Männer, es gab ja noch viel mehr davon, sind außergewöhnlich begabte Führungspersönlichkeiten und Verwalter. Sie werden in unserem Reich Babylon führende Posten übernehmen. Als Stadtverwalter im Reich werden den Zugang zum König haben und alle ihre Bedürfnisse werden gestillt. Die Absicht von König Nebukadnezar war, die Ausländer von ihrer Muttersprache und ihrer Heimatkultur wegzuführen und das goldene Standbild, von dem wir im Buch Daniel lesen, war ein Teil dieser groß angelegten Strategie. Alle sollten dieses Standbild anbeten, was Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Dadurch hat Nebukadnezar versucht, seine Macht zu festigen, indem sich jemand vor dem Standbild verneigte, erkannte er an, dass Nebukadnezar die höchste Autorität war und den Ausgang des Lebens von jedem einzelnen Bürger in seiner Hand hatte. Als Schadrach, Meschach und Abednego von diesem Erlass hörten, dass jeder Mensch sich auf die Knie werfen soll, wenn eine bestimmte Musik erklingt und dieses Standbild anbeten soll, stand ihre Entscheidung fest. Wir drei machen da nicht mit. Ihre absolute Verpflichtung galt ihrem unsichtbaren König, nicht dem König Nebukadnezar. Und nun kommen wir zum Predigttext. Ich möchte euch einladen, gemeinsam mit mir das Buch Daniel aufzuschlagen im Alten Testament und dort das dritte Kapitel. Daniel, Kapitel 3, Verse 13 bis 18. Ich lese nach der Luther-Übersetzung laut vor. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Wow, was für eine starke und bemerkenswerte Antwort. Diese Antwort von Schadrach, Meschach und Abednego zeugt von wahrer Größe. Als Nebukadnezar vom Ungehorsam dieser drei jüdischen jungen Männer erfuhr, packte ihn die Wut. Er wurde dermaßen zornig, dass er sie zu sich persönlich bestellt hat, um ihnen persönlich eine Lektion zu erteilen. Er, Nebukadnezar, wird ihnen den Gehorsam schon noch einprügeln. Andererseits zeugt das meiner Meinung nach davon, dass diese drei Freunde keine Wegwerfsklaven waren, wie vielleicht die anderen, sondern sie waren für ihn wichtig. Er wollte sie nicht verlieren und hat ihnen deswegen eine zweite Chance gegeben. Diese zweite Chance hat er mit einer Drohung verknüpft. Wenn ihr euch meinem Befehl widersetzt, darin merken wir den Anspruch von Nebukadnezar, Kontrolle über den Ausgang der Ereignisse zu haben. Mit anderen Worten sagte er, ich habe Kontrolle über euer Schicksal. Ihr habt keine andere Wahl, als euch zu beugen und sich vor diesem Standbild niederzuwerfen. Nur der sichtbare König Nebukadnezar sollte eines Besseren belehrt werden. Diese Worte oder auch ähnliche Worte wie in diesem Fall die Worte von Nebukadnezar haben auch wir bereits in unserem Leben gehört oder werden sie noch hören. Irgendjemand oder irgendwelche Umstände in unserem Leben werden sich zwischen uns und unserem Schicksal stellen. Zwischen uns und unseren Werten, unseren Prinzipien und unseren Überzeugungen stellen. Wenn wir nicht zulassen wollen, dass wir zeitweilig von unserer Integrität und unseren Werten abweichen und unseren Wertekodex übers Bord werfen, werden wir mit kreischenden Bremsen zum Stillstand kommen. Und während wir so über unsere Zukunft und über die Konsequenzen unserer Entscheidung nachdenken werden und uns bewusst machen werden, dass es keine Option zu der einzig richtigen gibt, wird eine Stimme uns ins Ohr flüstern: Welcher Gott wird dich dann noch aus meiner Hand erretten können? Wer wird dich dann noch anstellen? Wer wird deine Produkte kaufen? Wer wird sich noch an deinem Namen überhaupt erinnern? Wer gibt dir noch einen Ausbildungsplatz? Wer wird dir folgen? Wer wird deine Rechnungen bezahlen? Wer will dann noch dein Freund sein? Wer, wenn du dich nicht niederkniest, wer wird dir folgen? Liebe Freunde, wenn wir keine Mühe gescheut haben, in unseren Charakter zu investieren, wird unsere Antwort auf diese Flüsterstimme, mögliche Kompromisse in unserem Leben einzugehen, endlich klar und unmissverständlich sein, wie bei Schadrach, Meshach und Abednego. Dann werden wir sagen können, Gott vermag es. Mich durch diese heikle Situation, sie ist heikel, aber Gott vermag es, mich dadurch durchzubringen. Selbst wenn er es aber nicht tut, werde ich von meinen Werten nicht abweichen. Was dann folgte, ist uns allen gut bekannt. Einen Kompromiss einzugehen war für die drei keine Option. Sie hatten auch keinen Bedarf in einer zweiten Chance. An der Antwort hat sich sowieso nichts geändert. Unser Schicksal liegt in Gottes Hand, nicht in deiner, Nebukadnezar, haben Schadrach, Meshach und Abednego gesagt. Die drei sind auf dem Teppich geblieben, wie man so schön sagt, trotz des Erfolgs, den sie hatten. Schadrach, Meshach und Abednego behielten die Perspektive bei, die viele Menschen verlieren, sobald sie beginnen, die Früchte ihres Erfolgs zu genießen. Die drei jungen Hebräer verloren nie die Quelle ihres Erfolgs aus den Augen. Dann kam der glühende Ofen ins Spiel, der 7-mal stärker angeheizt wurde als sonst. So stark, dass die Menschen, die die drei Freunde da reinwarfen, ums Leben gekommen sind. Nebukadnezar hat aber einen vierten gesehen unter ihnen, der unter ihnen weilte und ihnen Schutz gegeben hat, der wie ein Sohn Gottes ausgesehen hat nach seiner Beschreibung. Das hat den König begeistert und er hat sie aus dem glühenden Ofen herausholen lassen und das hat sein Leben von da an verändert. Wie ich oben schon erwähnt habe, der Tag in unserem Leben wird kommen, an dem ein Fortschritt oder ein Lebensumstand danach verlangen wird, von uns einen Kompromiss mit unseren Überzeugungen zu machen. Wie wirst du darauf reagieren? Heiligt der Zweck die Mittel? 1000 Gründe, Erklärungen, vernünftige Argumente und Beispiele werden sich gegen eine leise, aber unmissverständliche Stimme, das ist nicht richtig, erheben. Es wird der Tag sein, an dem dein Charakter auf die Probe gestellt wird. Es liegt an dir, wie du dich entscheiden wirst. Bist du ein Mann oder eine Frau, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche? Dem oder der ist auch, wie Dietrich Bonhoeffer, sehr viel daran liegt, keine Diskrepanz, also keinen Unterschied zwischen seinen Überzeugungen und seinem Handeln, seinem Glauben und seinem Verhalten zuzulassen. Mangelnde Übereinstimmung zwischen dem, was wir sagen als Christen und dem, was wir tun als Christen, zwischen unserem Wort und unserem Tun, kann uns als Leiter und Christenmenschen eine tödliche Wunde zufügen. Sich für das Richtige zu entscheiden, da wo es uns am schwersten fällt, macht uns zu Führungspersönlichkeiten, die es wert sind, dass man ihnen folgt. Und als Ergebnis dieser Wertetreue lesen wir in der Bibel die Verse 28 und 29. Daniel Kapitel 3, Verse 28 und 29. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der einen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Das war das Ergebnis der Wertetreue von Schadrach, Meschach und Abednego. Auch wir dürfen diese Erfahrung in unserem Leben machen. Eigene Überzeugungen und gefestigte Werte können in uns Kräfte freisetzen, die alle Menschen um uns herum ins Staunen bringen werden. Auch Dietrich Bonhoeffer fand in seinen Überzeugungen die Kraft, das Richtige zu tun und nicht mit dem Kompromiss zu liebäugeln. Obwohl unverständlich für seine Freunde, wusste Dietrich Bonhoeffer ganz genau, das Richtige zu tun und damit das Leben aufs Spiel zu setzen, ist irgendwie selbstverständlicher und einfacher, als das Falsche zu tun, dabei zwar möglicherweise sein Leben zu retten, sich aber das ganze Leben lang Vorwürfe zu machen, dass man feige war, gemäß eigener Überzeugungen zu handeln. Das war für Bonhoeffer keine Option. Das war für Schadrach, Meschach und Abednego keine Option. Das war für Jesus Christus keine Option. Und das wird hoffentlich auch für dich keine Option sein. Amen.
Vielleicht noch.